Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich will mit Gebet beginnen. Vater im Himmel, du großer, allmächtiger Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Ich bitte dich, dass du uns durch deinen Geist Weisheit und Einblick gibst, damit wir dich und deine Heilsabsichten erkennen können. Herr, öffne mir den Mund, dass ich deine Worte rede, und öffne uns allen das innere Auge, damit wir sehen, welche Hoffnung du uns geben willst, zu welch einem großartigen Ziel du uns berufen hast. Lass uns erkennen, wie reich du uns beschenken willst und zu welcher Herrlichkeit du uns in der Gemeinschaft der Engel bestimmt hast. Wir wollen erkennen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der du an uns, den Glaubenden, wirkst. Amen. Ja, ihr Lieben, ich bin immer wieder überwältigt, wenn ich über die Kraft nachdenke, die von unserem erfahrbaren Gott ausgeht. Ich habe sie in meinen paar Erdentagen immer wieder erfahren und ich weiß, dass heute Morgen viele unter uns sind, die auch von der Kraft Gottes und ihren Auswirkungen im persönlichen Leben berichten können. Man muss ja nicht immer gleich 88 sein. Aber es ist schon gut, überhaupt mit dem Herrn unterwegs zu sein, ihn im Herzen zu tragen, von seinen Worten zu hören und Weisheit zu erlangen, egal wie alt man ist oder wie lange man schon unter der Herrschaft Gottes ist. Der Hunger nach Gottes Wort, nach Erkenntnis, das Leben mit ihm, dieser Hunger, der soll nie aufhören. Es gibt kein Sattwerden bei unserem Gott. Und der Appetit kommt in diese Kirche. Da ist Hilfe in den unmöglichsten Situationen des Lebens. Da ist Leitung durch Umstände, die sich so kein Mensch ausdenken kann. Da ist Heilung von unheilbaren Krankheiten. Da ist Rettung im größten Unglück. Da ist Vergebung von unsagbarer Schuld. Die Kraft und Macht Gottes ist erfahrbar in meinem und in deinem Leben. Und wir haben sie schon alle in irgendeiner Art und Weise erfahren. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der Gott Vater an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod auferweckte und in der himmlischen Welt an seine rechte Seite setzte. Dort regiert jetzt Christus über alle unsichtbaren Mächte und Gewalten, auch über allem, was Rang und Namen hat in dieser oder auch in der kommenden Welt. Alles hat Gott seinem Sohn Jesus Christus unterworfen. Ihn aber, Jesus, dem Herrn über alles sein, gab er den Gemeinden, auch dieser Gemeinde am Südstern, zum Haupt. Ja, er, dieser Christus, der unser Leben bis zur Vollendung beeinflussen wird, er lebt in dir und in mir mit seiner ganzen Fülle. Und wenn du jetzt sagen willst, Martin, komm mal wieder runter und sag uns endlich, über welchen Schrifttext du predigen willst, dann sei dir gesagt, hab Geduld. Denn du hast soeben gehört, wie ich die circa ein Viertel des ersten Kapitels des Epheserbriefes zitiert habe. So lebendig ist die Bibel. So lebendig ist das Wort Gottes. So lebendig ist die Schrift. So lebendig ist Jesus unter uns, dass genau die Worte, die er gesprochen hat, die zu der Zeit über Jesus ausgesprochen wurden, ihre Gültigkeit haben, auch heute, auch in dieser Kirche, auch in unserer Gegenwart, auch in unseren Worten, die wir sagen. Jesus lebt und regiert in den Herzen derer, die ihn suchen und anbeten. So lebendig ist die Bibel in unserem Alltag. Und ich will dir jetzt schon sagen, dass diese erfahrbare Kraft Gottes in keinster Weise von uns Menschen durch irgendeine Intelligenz oder guten Tun oder sonst einer Leistung erreicht werden kann. Oder ist jemand unter uns, der von seinem Leben berichten kann, wie er sich so richtig zusammengerissen hat, nicht schuldig zu werden vor Gott und den Menschen, oder der sich durch gesunde Lebensweise von dämonischen Mächten befreit hat, oder der sich aus eigener Kraft, Anstrengung selber retten konnte? Betretenes Schweigen, aha. Keiner. Es ist auch nicht verkehrt, an dieser Stelle mal an Martin Luther zu denken, der diese vier Punkte des Allein erkannte und zum Inhalt der Reformation machte. Nicht die Zugehörigkeit zu einer Kirche oder Konfession, nicht die eigene Leistung zählt bei Gott. Nichts, was aus menschlicher oder sogar christlicher Mühe heraus oder aus der Lebensweise kommt, wird uns vor dem Gericht Gottes bewahren können. Luther sagt, allein durch das Wort Gottes, dem Inhalt der Bibel, allein durch den Glauben an Gott, allein durch den Beistand von Jesus Christus und schließlich allein durch die Gnade Gottes können wir gerettet werden. Ich hatte letztes Jahr mal ausführlich über den Inhalt der Reformation gepredigt. Aber was ich heute wieder aufgreifen möchte, weil es so enorm wichtig für unser Leben mit Christus ist, das ist die Erkenntnis, dass wir alle ohne die Gotteseigenschaft, die Gnade heißt, total verloren wären. Genauso wie es unmöglich ist, sich an den eigenen Haaren aus einem Sumpf zu ziehen, genauso unmöglich ist es, sich selbst von der Macht der Sünde zu befreien. Und deshalb heute meine Einführung und Weiterbetrachtung aus dem Epheserbrief. Und ich habe deshalb für heute den Titel gewählt, das Gnadengeschenk. Ich lese uns dazu den ersten Teil von Kapitel 2 aus dem Brief des Paulus an die Gemeinden in Ephesus. Auch ihr habt an diesem Leben in der Gemeinde Christi euren Teil. Ihr, ich auch. In der Vergangenheit wart ihr tot, denn ihr wart Gott ungehorsam und habt gesündigt. Ihr habt nach der Art dieser Welt gelebt und euch jener Geistesmacht unterworfen, die ihr Reich zwischen Himmel und Erde hat und von dort her ihre Herrschaft über diese Welt ausübt. Sie wirkt noch jetzt als Geist der Verführung in den Menschen, die sich Gott nicht unterstellen. So wie sie haben wir alle früher gelebt. Wir haben uns von unseren selbstsüchtigen Wünschen leiten lassen und getan, was unsere Triebe und Sinne verlangten. Darum waren wir wie alle anderen Menschen nach unserem ganzen Wesensart dem Strafgericht Gottes verfallen. Aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Geschenkt. Durch unseren Ungehorsam waren wir tot. Aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht. Bedenkt, aus reiner Gnade hat er uns gerettet. Soweit das Zitat aus der Schrift, aus dem Epheserbrief. Mir hat mal einer gesagt, ich brauche keinen Gott, der mich rettet. Ich lebe in bescheidenem Wohlstand und bemühe mich um Ehrlichkeit und um Fleiß für meine Arbeit. Und in meiner Umgebung bin ich beliebt und nach dem Tod ist sowieso alles aus. Wozu die Rettung? Also, ich frage mich, wozu dann diesen ganzen Alltagsstress? Ich habe mal eine Beerdigung miterlebt von meinem Cousin, den ich kaum kannte, aber ich war dann bei der Beerdigung dabei. Er war nicht gläubig, nein, er hat Glauben abgelehnt. Und so hat ein Beamter die Totenrede gehalten. Und Inhalt dieser Rede war eigentlich, sein ganzes Leben waren seine Hasen auf dem Balkon. Oh Mann, könnt ihr euch das vorstellen? Da lebt einer 77 Jahre lang und hat nichts weiter als ein paar Hasen auf dem Balkon. Wie ärmlich. Ein Ziel für das Leben kann das nicht sein. Und da leben wir in unserem Alltagsstress, sind hin und her gerissen in unserer Zeit. Bei meiner Frau und mir ist Zeit immer so ziemlich die größte Mangelware, die es gibt. Sind hin und her gerissen, um dann irgendwann in die Ewigkeit zu gehen. Wir beide werden das tun. Aber doch nicht einfach nur so, um dahin zu leben und dann ist Schluss, dann ist sowieso alles vorbei. Das ist doch kein Leben. Wenn nach ein paar Jahren sowieso alles aus ist, mit dieser Einstellung bin ich eigentlich schon tot. Auch wenn ich noch biologisch lebe. Nein, biologisch vegetiere. Mir ist letztens eine Geschichte untergekommen, da gingen mal zwei Wanderer eine Bergstraße rauf. Unterwegs fanden sie einen seltenen Feuerbauchsalamander, der von einem Fahrrad überfahren worden war. Sein Kopf war platt, aber sein Schwanz und die Füße bewegten sich noch etwas. Die beiden unterhielten sich darüber und sagten, ist er nun tot oder lebt er noch? Da kam ein dritter Mann dazu auf dem Weg und sie fragten ihn, was meinst du, lebt er noch? Der ist tot, er weiß es aber noch nicht, war die Antwort. Wisst ihr was? So leben, so zucken die meisten Menschen um uns herum. Sie sind eigentlich schon tot. Wir haben einen wunderbaren Hauskreis, an dem ich immer wieder jede Woche Freude habe. Und wir haben so einige Ziele, die wir mit dem Hauskreis verbinden. Wir wollen geistlich weiterkommen. Und ein Teil dieser Ziele in unserem Hauskreis heißt Bereitschaft zur Veränderung in unserem Wesen und unserem Denken. Und wir haben immer den Zusatz darunter, wer so bleiben will, wie er ist, ist eigentlich schon tot. Der vegetiert nur noch. Denn er lässt aus lauter Selbstbestätigung in sich die Veränderung, die Rettung, die Jesus für ihn bereithält, einfach nicht zu. Der Salamander kann sich nicht wieder lebendig machen. Der Kranke kann sich nicht selber heilen. Der Sünder kann sich nicht gerecht machen. So einfach ist das. Deshalb sollte einem halbwegs intelligenten Menschen doch klar werden, dass er Hilfe braucht, um zu leben, richtig zu leben. Ja, noch zu leben über den Tod hinaus. Es sei denn, er will sich bewusst dem Strafgericht Gottes über seine versaute Lebensführung unterwerfen. Dieser Gott aber, der reich an Erbarmen über seine missachtende Schöpfung Mensch ist, dieser Gott kann nicht anders, weil sein Leben Liebe ist, als dass er uns seine ganze Liebe entgegenbringt und uns mit Gnade überhäuft. Er kann nicht anders. Das ist sein Charakter. Das ist seine Art. Liebe und Gnade. Wenn der vorhin zitierte Mensch wirklich so ehrlich wäre, wie er es mir gesagt hat, dann müsste er zugeben, dass sein Leben voll von unrechtem Handeln ist. So viel Selbsterkenntnis darf man jedem zutrauen und die ist auch möglich, wenn man schon ehrlich über sein Leben nachdenkt. Kein Tag vergeht, an dem ich nicht schuldig werde. Und die Bibel ist eindeutig und sagt, wer da denkt, ob es nur denkt, er sei kein Sünder, der betrügt sich selbst. Und die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn ich mich vor Menschen wegen meines Verschuldens frei machen möchte, dann muss ich mich nicht vor ihnen rechtfertigen. Das ist nicht gerade der gute Weg, sondern kleinlaut um Verzeihung bitten. Und es ist ungewiss, ob derjenige mir dann auch verzeihen kann oder es überhaupt will. Bestenfalls verzeiht er mir. Das ist gut. Aber du Mensch, bedenke, dass die Schuld damit nicht gelöscht ist und jederzeit wieder hervorgeholt werden kann. Oft genug geschieht das dann auch durch unsere lieben Mitmenschen. Und das ist nicht gut. Hinzu kommt, dass die Schuld weiterhin vor Gott Bestand hat, wenn ich ihn nicht um Vergebung gebeten habe. Also, selbst von Menschen vergebene Schuld ist bei Gott noch nicht gelöscht. Erinnern wir uns, Luther sagt, allein durch die Schrift, allein durch den Glauben, allein durch Jesus, allein durch die Gnade, werden wir Vergebung finden. Denn wie sollten wir von Gott Vergebung erwarten, wenn wir gar nicht an ihn glauben? Das geht gar nicht. Glaube an Gott und du wirst seine Gnade kennenlernen. Glaube an Gott und er wird gnädig zu dir sein. Gnade ist etwas, was man nicht sich verdienen kann. Das würde sich vom Sinn her schon widersprechen. Denn wer Gnade braucht, nötig hat, der ist auch schuldig geworden vor Gott oder vor den Menschen oder vor beiden. Das ist meistens so. Wer schuldig geworden ist, braucht Gnade. Und wenn ich über Gnade nachdenke, stelle ich mir gerne eine Gerichtsverhandlung vor, wie man sie oft im Fernsehen erleben kann. So richtig mit Richtern, die da sitzen hinter der Bank und ein Ankläger als Staatsanwalt und ein Verteidiger als Anwalt des Schuldigen und eine Menge Zuhörer, die gespannt auf das Urteil warten. Ich bitte euch, jetzt geht mal mit meiner Fantasie ein bisschen mit. Die Richter kommen nach der Beratung zurück, alle erheben sich, denn jetzt soll das Urteil gesprochen werden. Da geht der Anwalt des Schuldigen vor zum Richtertisch, weiß genau, dass jetzt die Verurteilung kommt und sagt: Hohes Gericht, mir ist klar, dass dem Angeklagten jetzt sein Urteil ausgesprochen wird und seine Strafe auch kommt. Ich nehme die gesamte Strafe des Angeklagten auf mich. Das Urteil soll nur mich treffen. Und ich habe die Schuld bereits an der Gerichtskasse bezahlt. Wie würden wir das nennen? Das ist Gnade. Das ist Jesus, der uns die Gnade Gottes so nahe gebracht hat, dass sie in unserem Leben ihre Wirkung nicht verfehlt. Alles hat er auf sich genommen. Alles, was wir zu seinen Füßen ablegen. Mit nichts konnte der Schuldige das ausgleichen, was ihm hier aus lauter Gnade begegnet, als der Richter ihn freispricht. So ist das bei Gott, so ist das mit Jesus. Jesus hat die ganze Schuld meines Lebens auf sich genommen, damit ich frei werden würde. Und ich bin frei geworden und werde es immer wieder aus lauter Gnade. Was bei den Menschen unmöglich, ja undenkbar ist, ist bei Gott möglich, sagt die Schrift. Nun sind da aber auch Menschen, Zuhörer und Zuschauer, die sich an der Verurteilung, auf die Verurteilung gefreut haben. Und sie reklamieren laut das Urteil und wollen sich an der Schuld des einen, der doch vermeintlich viel, viel mehr gesündigt hatte als sie selbst, vergleichen. Und sie verlangen Gerechtigkeit und graben die Schuld des anderen immer wieder auf und wollen ein anderes Urteil erzwingen. Und sie bekommen es. Aber gegen sich selbst. Es ist die schändliche Eigenschaft des Gottesfeindes, das Gnadenurteil Gottes zu missachten und vergebene Schuld wieder hervorzuholen. Wehe dem Menschen, der sich daran beteiligt. Dem geht es bestenfalls wie Judas. Wer das Gnadenurteil Gottes missachtet, missachtet Gott. Denke niemals, die Schuld des anderen sei höher als deine eigene Schuld. Das ist kein göttliches Denken, Das ist satanisches Denken. Mach dich nicht zum Spielball der satanischen Macht, indem du die Schuld an der Schuld des anderen bohrst, der bei Gott schon Vergebung und Gnade empfangen hat. Die Gnade hat Gott das Leben seines Sohnes gekostet und damit handelt man nicht. Denke immer daran und vergiss es nie. Es könnte dich das Leben kosten. Meine nie, dass du gerechter bist oder sein müsstest vor Gott oder gerechtiger sein könntest als Gott oder ihm Nachhilfeunterricht geben könntest. Stelle dich nicht über Gott und seine Vergebung, sondern beuge dich unter dem Urteil, das von ihm ausgeht, auch wenn es dir überhaupt und ganz und gar gegen den Strich geht. Die Bibel ist mit dieser menschlichen Art sehr eindeutig, weil sie kennt das von aller Zeit her. Jesus sagt selbst in Matthäus 7, Vers 1, verurteilt nicht andere, damit Gott nicht euch verurteilt. Denn euer Urteil wird auf euch zurückfallen und ihr werdet mit demselben Maß gemessen, das ihr bei anderen anlegt. Scheinheilig bist du, sagt die Schrift zu solchen Leuten. Ob das die sensationslüsternen Menschen gewusst haben, die darauf warteten, wie Jesus die Sünderin verurteilen würde? Sie sind alle ohne weiter zu urteilen gegangen. Aber Jesus hat dieser Frau die Schuld vergeben mit der Auflage, diese Sünde nicht mehr zu tun. Wenn Jesus einem Reuensünder vergibt, darf niemand sich über diese Vergebung erheben, sondern muss schweigen, auch wenn er die Gnade nicht versteht. Denn Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und Liebe und Frieden und Freiheit und Gnade gehen von ihm aus. So kann man die Gnade auch nur als ein Riesengeschenk annehmen und sagen, Herr, ich will dir folgen mein Leben lang aus lauter Dankbarkeit für so viel Gnade. In unserem vorliegenden Epheserbrief liest sich das dann so: Aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Dann soll der unendliche Reichtum seiner Gnade sichtbar werden. Dadurch die Liebe, die Gott uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient, denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Und ihr Lieben, jetzt kommt das ganz Dicke, was ich überhaupt nicht verstehen kann, sondern nur glaubend annehmen kann. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie in unserem Leben Wirklichkeit werden. Bekommt dieses Leben jetzt mit einmal einen Sinn? Ist das nicht Grund zu einer Wahnsinnsfreude der Errettung aus Sünde, aus Tod, aus Verlorenheit, wenn der Herr seinen Armen darüber spricht und gesagt hat, dir sind deine Schulden vergeben? Ist das nicht ein Gnadengeschenk, wie ich diese Predigt getitelt habe? Es gibt doch nichts Größeres als Befreiung. Befreiung im inneren Menschen, ein Riesengeschenk für unsere, von unserem Herrn Jesus Christus. Was für eine Zukunft für einen reuigen Sünder. Was für eine Zukunft für einen nicht mehr urteilenden Sünder. Was für ein Geschenk hält Gott uns offen. Jesus ist das Geschenk. Ich bitte Gott, dass er euch aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenkt und euch durch seinen Geist innerlich stark macht. Ich bitte ihn, dass Christus durch den Glauben in euch lebt und fest in seiner Liebe verwurzelt und auf sie gegründet seid. Ich bitte ihn, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinde der Glaubenden begreifen lernt, wie unermesslich reich euch Gott beschenkt. Ihr sollt die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat und die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr immer umfassender Anteil bekommen an der ganzen Fülle des Lebens mit Gott. Gott kann uns unendlich mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, in der er in uns wirkt. Ihm gehört die Ehre in der Gemeinde und durch Jesus Christus in allen Generationen für Zeit und Ewigkeit. Amen.